Wir wollen Gottes Wort hören. Ich freue mich, dass auch alle herkommen. Gott möge uns alle segnen. Heute habe ich ein interessantes Thema, für mich persönlich interessant. Ich weiß nicht, ob es dich anspricht, aber mich spricht es an, weil ich mich immer wieder an Christen störe. Ich störe mich an Christen. Christen sind nette Leute, die tun keine Fliege was zuleide, aber sie sind manchmal ja ein Problem. Und ich danke Gott, dass ich hier was lernen darf, und ich möchte heute etwas lernen. Ach, die lieben Christen. Ein paar Geschichten werde ich euch erzählen und so weiter, was ich so gelernt habe von diesen ganz lieben Christen. Die können manchmal ganz gehässig sein, in aller Liebe. So, aber nun nebenbei, ich lade dich ganz herzlich ein für Mittwoch. Mittwoch habe ich wieder die Versöhnung, das Geheimnis der Vergebung, dass wir den Christen vergeben. Denn die Vergebung ist das Größte überhaupt auf dieser Welt. Dass, wenn dir Leid getan wird, wenn Unglück und Unheil zugefügt worden ist, vergib ihnen, vergib Vater, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist also das Geheimnis. Aber deshalb, ich möchte dieses Thema als Einstieg benutzen. Ach, die lieben Christen. So, am Freitag wird das Thema sein, verdränge nichts, auch nicht die lieben Christen. Behalte das in deinem Herzen, wisse, was Gott dich gelehrt hat, was Gott dir gezeigt hat, was Gott dir erschlossen und aufgeschlossen hat. Und dann, am Samstag wird das Thema sein, verstehe das prophetische Wort. Alles, was in unserem Leben passiert, hat einen prophetischen Sinn. Wir wissen manchmal gar nicht, wir denken manchmal gar nicht daran, aber es hat einen Sinn für die Zukunft. Denn Gott ist ein Gott von gestern und ein Gott von morgen, aber nicht von heute. Heute muss ich leben, heute muss ich kämpfen, heute muss ich arbeiten, heute muss ich mein Bestes geben, heute muss ich leiden, heute muss ich siegen, heute muss ich Niederlage erleben, heute muss ich den Mann stehen, egal wo, oder die Frau. So, ganz nebenbei, Dienstag, den 28. und Mittwoch, den 29. März, wird Joseph Hitchcock hier sein, sagt nicht mehr viel dazu, kommen musst du, denn ist für dich. Denn ich kenne Hitchcock schon, ich habe schon seine Bücher gelesen, ich weiß, was er für eine Botschaft hat, und er möchte auch dir noch was sagen, und ich denke, auch mir wird er noch was zu sagen haben, wenn ich so sein Wort höre. So, wir freuen uns über diese Tage mit ihm, Gott möge uns segnen. Ach, die lieben Christen. Mir ist wohl in dem Herrn. Weißt du, mir wäre so einfach, wenn ich nur den Herrn Jesus hätte. Aber den Herrn Jesus gibt es nicht allein. Weißt du, da ist immer der Beipack da. Wenn du Jesus einladest, da kommt die ganze Bagage. Da kommen bestimmt 70 bis 80 bis 100 Leute manchmal. Also da kommt der Petrus, da kommt der Johannes, da kommt der Thomas, da kommt der Nathanael. Ja, da kommen die ganzen Zeloten, und da kommen noch so viele Pharisäer und so viele Heuchler. Die sind alle da. Und die essen furchtbar gerne und sehr gerne. Und die trinken. Ich denke nur, das erste Mal, wo Jesus einmal öffentlich auftritt, da ist der Wein schon alle. In Kana. Apostel Johannes 2. Diesmal. Das ist schon alle, da sind die Leute schon pleite. Also wenn Jesus kommt, sind die Leute gleich materiell, äußerlich pleite. So. Ach, die lieben Christen. Heute spreche ich über das Gottespersonal, Bodenpersonal. Weißt du, das Bodenpersonal ist lieb und nett, aber manchmal sind sie auch komisch. Gott möge vergeben, ich predige heute Morgen gegen mich selbst. Also ich gehöre auch zum Bodenpersonal. Keiner kommt hoch und keiner kommt runter ohne dem Bodenpersonal. Bei uns streikt immer wieder hier in Tegel und in Schönefeld immer wieder das Bodenpersonal. Wenn das Bodenpersonal streikt, steigt kein Flugzeug hoch. Da wird nichts verpackt, da wird nicht aufgetankt, da wird das Wetter nicht durchgegeben, wie man fliegen soll, da wird die Startbahn nicht freigegeben, das Bodenpersonal. Geschwister, das Bodenpersonal ist wichtiger, als wir denken, obwohl wir die gar nicht mögen, das Bodenpersonal. Wenn das Bodenpersonal streikt, läuft nichts. Und ich lese zuerst einmal als Einstieg eine Bibelstelle, das ist gut für die Pastoren, die Prediger, die das Wort Gottes verkündigen. Und es gilt auch geistlich, das Bodenpersonal ist so wichtig. Da heißt es, gehorcht euren Lehrern oder Predigern oder Ältesten oder Gemeindeleitern, wer das auch immer ist, und folgt ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen. Und dafür müssen sie Rechenschaft abgeben, damit sie das aber mit Freuden tun können und nicht seufzen und stöhnen und krächzen. Denn das wäre nicht gut für euch. Das nur als Einstieg vom Wort Gottes hier. Hebräer Kapitel 13, Vers 17. Also, willst du starten? Du brauchst das Bodenpersonal. Willst du landen? Du brauchst das Bodenpersonal. Willst du in den Himmel kommen? Du brauchst das Bodenpersonal. Wir sind so auf das Bodenpersonal angewiesen, ob sie lieb sind oder nicht. Und ich habe eines festgestellt, es hängt immer von meiner Einstellung ab. Ich war mal in Urlaub in St. Peter-Ording, werde ich nie vergessen. Normalerweise ist meine Gewohnheit, dass ich, wenn ich sonntags irgendwo bin in Urlaub, und das möchte ich euch auch empfehlen, wenn ihr sonntags irgendwo im Urlaub seid, geht in einer der nächsten Kirchen um die Ecke. Normalerweise gehe ich so in eine freie Kirche, aber ich habe dort keine freie Kirche gefunden. Dann gehe ich zu einer Landeskirche, die mitten im Dorf ist, und jedes Dorf hat meistens eine Kirche. Und dann lese ich einen modernen Theologe, der aus der Bultmann-Schule kommt, der nicht an Gott glaubt, der nicht an der Auferstehung glaubt. Und der predigt heute, und da muss ich jetzt hinsetzen und mir dem zuhorchen. Ich dachte, lieber Gott, vergib mir das Übel. Und ich horche zu, und ich muss sagen, ich weiß heute noch, nach fast 30 Jahren, was der Mann gepredigt hat. Weißt du, es kommt nicht auf den Prediger an, es kommt auf den Zuhörer an. Denn du gehst in der Schule nicht für den Lehrer, du gehst in der Schule für dich selbst. Der Lehrer trägt das vor, lernen musst du. Du musst die Hausaufgaben machen. Du lernst für dich selbst. Und ich bin so ergriffen worden. Ich weiß noch, wie der da steht. Der war auch im Urlaub, so wie ich. Dann sagt er, wisst ihr, ich bin gekommen, euch Christus zu predigen, den Gekreuzigten. Und ich möchte niemand anders kennen als Christus, den Gekreuzigten. Meine Knie schlottern, hat er erzählt. Und da habe ich gedacht, ich kann mit ihm ganz gut mitfühlen. Verstehst? Und ich konnte mich in seine Lage hineinversetzen, bin nach Hause gegangen, bin so gesegnet worden, konnte ich dann in meinen Wohnwagen dann mich sonnen oder dort den Urlaub genießen. Aber auf jeden Fall, Gott hat zu mir gesprochen. Es kommt nicht auf den Prediger an. Es kommt auf den Zuhörer an. Weißt du, der, wo dabei sagt, der kann erzählen, was er will. Der, wo es prüft, wo es hört, der muss es prüfen. Ist das Gottes Wort? Nicht der, wo predigt, der, wo es hört. Deshalb ist so wichtig, Herr, gib mir hörende Ohren, sehende Augen. So, das ist so wichtig, das Bodenpersonal. Du lernst ja nicht für dich, du lernst ja auch nicht für die Gemeinde, du lernst für dein ewiges Leben, für deine Ewigkeit, für deine Zukunft. Was du hier lernst, das hast du für die Ewigkeit. Was du hier sammelst, was du hier aufnimmst, das, was dich hier anspricht, das, was dich hier motiviert, das lernst du für die Ewigkeit. Deshalb schau nicht auf die Christen. Schau nicht auf den, der da weissagt. Ich werde nie vergessen, ich bin auf einer Jugendkonferenz in Hamburg und da heißt es, Pastor sowieso wird sprechen. Ich habe den Pastor noch nie gesehen in meinem Leben, aber vom Namen habe ich schon mal was gehört. Dann kommt nach vorne ein puckliges Männle mit dem Stock, ein alter Mann, und predigt auf einer Jugendkonferenz. Denke ich, mein Gott, was kommt da raus? Du, als er dann anfing, als er sich dann so auf den Pult stützte und sich aufrichtete, du, da war eine Botschaft, da war die ganze Jugend vorne am Altar und betete. So hat der alte Mann gesprochen. Es kommt nicht auf die Jugend an, es kommt nicht aufs Alter an, es kommt nicht auf den Menschen an, es kommt nicht auf der weiße Haare, oder gar keine Haare hat oder überhaupt, wie der aussieht, es kommt auf die Einstellung der Einzelnen. Und die Einstellung der Einzelnen ist ausschlaggebend. Ach, die lieben Christen. Ach, die lieben Christen. In der Ewigkeit, weißt du, da gibt es keine Nachhilfe. Das, was du hier lernst, es gibt ein schönes Sprichwort im Weltlichen, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Also, was du hier lernst, hast du für die Ewigkeit gelernt oder sonst gar nicht. So, es reicht nicht aus, dass du hier was verpasst. Nein, das, was du hier verpasst, verpasst du für die ganze Ewigkeit. Geschwister, es ist so wichtig, lass uns drüber nachdenken. Sammelt Schätze, die im Himmel sind, und zwar heute, jetzt und hier. Morgen kannst du es nicht mehr sammeln. Und gestern, vergiss es, das ist schon brach, das wird umgepflügt. Es kommt nur in der Erde. Viele werden aufwachen in der Ewigkeit und ja, sie werden erschreckt sein. Sie werden sagen, hätte ich bloß damals in der Schule besser aufgepasst, in der Schule Gottes, in der Predigt. Hätte ich nicht nur für andere gehört. Weißt du, wir sind so raffiniert. Wir sind so raffiniert. Wir erzählen anderen Leuten. Weißt du, Pastor, könnte ich die Kassette haben? Hat mir neulich jemand geschrieben. Das muss ich für meinen Mann abspielen. Der muss es hören. Nein, wahrscheinlich muss sie selber hören, diese Frau, nicht der liebe Mann. Wir hören immer gerne für andere. Wir jubeln und versuchen anderen was unterzujubeln. Der sollte das hören. Der sollte das erfahren. Nein, du bist der Mann. Gott will zu dir sprechen, nicht zu den anderen. Es geht um deine Seele, um dein Heil, um deine Erlösung. Wenn der Lehrer sich über dich ärgert, so wie hier, wie ich gelesen habe im Hebräerbrief, wenn der sich ärgert, ja, weißt du, dann lässt er dich links liegen, dann übersieht er dich, ignoriert dich, lässt dich hinten sitzen, ob du lernst oder nicht lernst, das ist ihm vollkommen egal, aber du kommst als Blöder nach Hause. Was er erzählt, du weißt nicht, weil er sich um dich nicht gekümmert hat. Er hat dir jede Hilfe verweigert, sich nicht um dich gekümmert, dich nicht ernst genommen und du gehst, Entschuldigung, als Doofer heim. Das ist die Tragödie von vielen Christen. Weißt du, viele Christen, die könnten viel weiter sein. Wir haben hier in Berlin einen Pastor, der hat gesagt, ich mache keine Seelsorge mit den Leuten, das ist alles für die Katz. Ich bemühe mich, ich plage mich mit den Leuten, erzähle den Leuten und dann zeigen sie mich noch an beim Gericht, weil ich das und das und das und das gesagt hätte. Und so weiter. Und das ist alles passiert bei diesem Pastor. Dann hat er Befreiungsdienst gemacht, weißt du, und was weiß ich. Und dann geht diese Frau zum Gericht und erzählt, ja, er hat mich geschlagen, wie grün und blau gekloppt und so weiter. Und dass er sagt, ich mache nur noch Befreiungsdienst, wenn die Leute vorher unterschreiben, egal was mit mir passiert. Ich bin bereit für alles. Und du siehst, solche Dinge gibt es in Berlin. Und nicht nur in Berlin, sondern überall. So dass viele sagen, es ist mir zu gefährlich, Leuten zu dienen. So, es ist nicht gut, habe ich gelesen im Hebräerbrief, wenn du das ignorierst, wenn du es ablehnst und ohne Lehrer kommst du nicht weit. So Fernunterricht. Weißt du, das ist heute ganz modern, Fernunterricht. Fernunterricht. Da hast du keine Kontrolle, da prüft niemand deine Aufgabe, da schickst ein, die machen dann Haken, ist erledigt. Das ist Fernunterricht oder Selbststudium. Man kann sehr viel durch Selbststudium lernen, gewiss. Aber du kannst dir selber nichts beibringen. Von nichts kommt nichts. Deshalb ist es so wichtig, du brauchst einen Lehrer, der dich unterweist, der dir sagt, wo es lang geht, was passiert. Du selbst lernst nur Mist. Entschuldigung. Aber das ist so, du schmorst im eigenen Saft, wenn du denkst, ich weiß schon alles, weiß und das und das und das. Und dann baust du dir aus dem Internet, googelst da ein bisschen rum und baust dir so deinen Käse zusammen. Und denkst, das ist... Und wenn ich so die Leute angucke, die so nur googeln, verstehst du, da ist nicht alles koscher, da ist nicht alles sauber, da ist nicht alles in Ordnung, da sind Antichristen, da sind Esoteriker dabei, da sind Astrologen dabei, verstehst du, da sind alle möglichen Spinner dabei und dann baust du dir seine eigene Welt zusammen. Du brauchst eine Unterweisung, ohne eine rechte Unterweisung kommst du nicht weit. Wissen, Erleuchtung, Offenbarung und so weiter kommt zwar von außen, das ist wahr, aber du brauchst einen soliden Lehrer. Ich werde nie vergessen, ich habe mal einen Lehrer gehabt, der hieß Fuchs. Und er war wirklich ein Fuchs. Und der hat in Dingen unterwiesen. Ich bin dem so dankbar. Ich bin dem so dankbar für viele Unterweisungen. Der kam aus dem Krieg, war ein Kriegsveteran und der hat einfach die Leute so unterwiesen und Kinder unterwiesen und sagt, Kinder erwartet nichts von den Leuten. Setzt ganz tief unten. Und wenn dabei noch was rauskommt, dann seid ihr froh und sagt Halleluja. Erwartet nichts von Leuten. Der hat so viele praktische Beispiele mitgebracht aus seiner Lebenserfahrung. Und wir brauchen solche Menschen nicht nur die Theorie verzapfen und erzählen vom lieben Gott, Heiligen Geist und was weiß ich, übernatürliche Leben, aber die Wirklichkeit bringen. Und er hat so viele Dinge beigebracht. Und praktische Dinge. Da sind wir immer, das war für mich ganz was Tolles, wir sind immer in den Wald gegangen, haben Kräuter gesammelt, dann hat er immer erzählt, das ist für das und das ist für das und das ist für das. So, ich bin Gott dankbar, dass er mir verschiedene Vögel erklärt hat, was ist das für ein Vogel, was ist das für ein Vogel. Also wenn du ein Buch liest, das ist nur ein Foto, vielleicht auch nur irgendeine kleine Beschreibung, aber wenn du den Vogel hörst und sagst, könnt ihr erraten, was das für ein Vogel ist? Und du lernst durch erfahrene Leute, durch praktische Erfahrung, lernst du praktische Dinge für dein persönliches Leben. Deshalb ist diese Unterweisung von Lehrern, die ja mit dem Leben, das Praktische erlebt haben, da könntest du dankbar sein. Wenn du so jemanden findest, küss ihm die Hand. Dann hast du was Gutes gefunden. So, das Licht Gottes, der Glaube, die Wahrheit und so weiter, das wird von Menschen weitergegeben, die Gott selber kennen. Nicht nur so von, ich habe es gelesen, wir haben studiert, wir haben meinen Doktor darüber gemacht, meine Arbeit darüber geschrieben. Nein, die persönlich Gott erlebt haben. Thomas von Aquin, als er dem Papst da die Beschreibung über die Dreieinigkeit abgibt und fällt in Ohnmacht, fällt nach rückwärts, gibt fast den Geist auf und als er aufsteht und dann sagt er, Majestät oder Exzellenz, alles ist Stroh. Das ganze Wissen, die ganze Theorie, was du oftmals lernst in der Schule und so weiter, ist Stroh. Was du brauchst, ist praktische Erfahrung. Aber wo kriegst du die? Wo kriegt man heute praktische Erfahrung? In dieser Gesellschaft heute? Im Fernsehen? Von diesen Superstars? Die können von dir was noch lernen. Aber nicht du von ihnen. Weißt du, von Menschen, die Gott selber kennen, die Gott begegnet sind, die Gott gesehen haben, die selbst durch Tiefen gegangen sind, die selbst mit Gott gesprochen haben, die selbst, ja, die Gnade Gottes erlebt haben, selbst begnadigt worden sind, selbst irgendwie, ja, zum Sieg gekommen sind, selbst Gott vertraut haben in Schwierigkeiten. Von denen kannst du was lernen. Wie mache ich das? Wie funktioniert das? Menschen, die, ja, in der Schule Gottes gewesen sind, diese Menschen sind Wegweiser und die können dir und mir weiterhelfen. Und hier Hebräer 13, Vers 17 lese ich noch, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Weißt du, ich habe nichts davon, als Pastor, als Prediger, als Lehrer oder wer auch immer ich wäre, ich habe nichts davon, wenn ihr nichts tut, verstehst du? Das ist ja euer Bier, euer Problem. Es ist deine Sache, wenn du das nicht annimmst, das nicht umsetzt, nicht praktizierst, das ist alles, ja, das war gut. Wir haben uns köstlich amüsiert. Verstehst du, haben eine tolle Zeit gehabt. Aber gebracht hat es dir nichts. Und mir schon gar nicht. Für mich hat es gar nichts. Das hat, weißt du, ich diene Gott und ich arbeite für Gott und ich kriege meinen Lohn von dem Herrn. Ich muss meine Arbeit tun. Ich muss einfach das Referat halten oder die Predigt halten oder die Bibelstunde halten oder was es auch immer ist. Ich habe nichts davon. Ich halte nur. Aber Gott sagt, warst du treu in dem, was ich dir aufgetragen habe. Ich lerne während der Arbeit. Und ich sage euch ein Geheimnis, bei der Vorbereitung lerne ich am allermeisten. Denn da muss ich entweder das vorher erlebt haben, oder ich werde es noch erleben. So, und ich muss eines Tages für Gott Rechenschaft geben. Was war das alles? Habe ich wirklich richtig das gesagt? Habe ich die Wahrheit gesagt? Habe ich etwas vorenthalten? Habe ich Menschen belogen? Viele Menschen werden belogen heutzutage. Glaub mir das. Auch in der Predigt, auch im Gottesdienst, auch in der Kirche, auch, weiß, wenn die Leute so Feuer und Flamme sind, die werden dahin das Licht geführt, die erkennen die Wahrheit nicht. Ach, die lieben Christen ist mein Thema. Weißt du, Paulus sagt, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, unter Tränen, unter Ermutigung, Ermahnung, unter Schwierigkeiten, unter Seufzen und Stöhnen und so weiter. Es ist nicht gut für eure Seele, wenn du nur drüber hörst, für andere hörst. Hast du es gehört? Pastor, jetzt hast du ihm richtig Senf gegeben. Jetzt hast du denen gesagt. Es geht nicht darum, dass man irgendjemand sagt, konnte Gott zu dir reden, konnte zu mir reden. Hat Gott mich erwischt. Ich habe, weißt du, mich entschieden, einfach, Herr, ich möchte dein Wort hören. Und als ich dort in dieser Kapelle, in dieser Kirche in St. Peter-Ording war, habe ich gesagt, Herr, ist egal, ich mache die Augen zu, ich will den Mann gar nicht sehen, gar nicht mehr wissen, wie der heißt, ich möchte nur dein Wort hören. Herr, rede du zu mir. Und ich möchte einfach sagen, ich bin für meine Pastoren, die mir gedient haben, die mich unterwiesen haben, für meine Brüder und Schwestern, weißt du, die waren nicht lieb zu mir. Ach, die lieben Christen, ich werde nie vergessen, komme ich in eine fromme Gemeinde, lauter so heilige Brüder mit schwarzen Anzügen und Zweireiher und was weiß ich, und dunkle schwarze Krawatten, alles dunkel. Und ich kam rein mit dicke Koteletts, bunte Krawatte aus der Elvis Presley Zeit und so Manschetten habe ich dann noch dran gehabt. Dann habe ich gesagt, Bruder, so kommst du nicht in den Himmel. Verstehst du? Die haben mich fertig gemacht. Die haben mich fertig gemacht. Aber ich bin Gott dankbar. Aber die haben, weißt du, was sie gemacht haben? Die haben mich fertig gemacht und dann haben sie mir auf die Schulter geklopft, Bruder, mach du das, ich bete für dich. Der Herr wird schon fertig mit dir. Und ich werde nie vergessen, dann bin ich irgendwo in so Brüderkreis gekommen, in solche Brüderstunde gekommen und dann haben sie gesagt, bei dem, also sie haben sie mich gemeint, ist Hopfen und Malz verloren. Pff, weißt du, was das heißt? Da gibt's kein Gebräu, da gibt's kein Gesöff, da gibt's gar nichts. Bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Und weißt du, was da passiert ist? Ich habe mich so erschreckt. Ich habe gesagt, lieber Gott, hilf mir. Bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Herr, ich komme gar nicht durch. Aus mir wird nichts. Aber weißt du, was das hat alles so, das hat gebraucht. Wir brauchen Ermahnung. Nicht nur Ermutigung. Hoch, Kopf hoch und so weiter. Der Herr wird schon machen und das wird schon in Ordnung werden. Nein, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Oder meine Freunde, weißt du, das ist nicht nur diese Lehrer, die Lehrer, die sind nicht nur Heilige. Die Lehrer sind auch manchmal deine Kollegen, deine Freunde, deine Nachbarn, deine, ja, deine Kumpels. Als ich erzählt habe, meinen Freunden, du, ich bin jetzt Christ geworden, freut euch mit mir. Die haben gesagt, alles nur Strohfeuer. Alles nur Strohfeuer. Ja, und der liebe Gott hat genug Stroh bis heute zu heizen damit. Alles nur Strohfeuer. Weißt du, wir brauchen Kritik. Wir brauchen Ermahnung. Wir brauchen Ermutigung. Wir brauchen all diese Dinge. Und wohl uns, wenn wir das haben. Und ich bin für meine Pastoren, Diener und Mitarbeiter, die mir geholfen haben, die mich ja aufgerichtet haben. Ich habe denen viel Arbeit gemacht. Lieber Gott. Ich habe ihnen viel Arbeit gemacht. Aber ich danke ihnen heute dafür, dass sie mir das Wort Gottes beigebracht haben. Dass sie mich gelehrt haben, dass sie gesagt haben, Bruder, mach du das, der Herr macht es schon. Weißt du, das war für mich immer, was sie immer wieder gesagt haben, der Herr macht es schon. Der Herr schafft es schon. Der Herr kommt schon durch. Du musst dich nicht abplagen. Und was mich sehr ermutigt haben, sind manchmal so Umis und Upis, die haben mich ermutigt. Es war nicht immer leicht, ihnen zu folgen, aber ich habe einfach auch mit Knurren manchmal so angenommen, Bruder, mach du das. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Und weißt du was? Diese Botschaft hat mich getroffen, dass ich dann gekürzt habe, dass ich gesagt habe, ich muss nicht nur immer arbeiten, schuften, Action, Freiversammlung, Bibelstunde, Jugendstunde, Gebetsstunde, Evangelisation, was weiß ich. Du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Ich sehe noch heute meinen Bruder, wie er vor mir steht, Tränen laufen runter. Bruder, man tut es, Gott hat zu mir heute Nacht gesprochen. Und ich sollte es sagen. So, auch wenn ich dabei Konflikte bekommen habe. Aber sie haben über meine Seele gewacht. Sie, weißt du, auch wenn ich für sie nichts getan habe, haben sie doch mir geholfen, versucht zu helfen, wie auch immer. Mich von Irrwegen abgehalten. Ich weiß noch wie heute und ich bin so dankbar für meine Geschwister. Bitte pass auf mit der charismatischen Bewegung. Da sehe ich noch heute, wie so einer vor mir steht und so mit den Händen wirkt. Pass auf, prüfe die Geister. Und ich bin Gott dankbar. Und ich bin dankbar für Leute wie Kurt Koch, der in meinen Gottesdiensten in Heilbronn öfters zugegen war. Kurt Koch hat so viele antipfingstliche Bücher geschrieben, aber der hat zu mir immer gesagt, Bruder, mal du dich, ich fühle mich bei dir sehr wohl, aber pass auf, da sehe ich ihn noch heute noch, wie er so winkt, pass auf, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Nicht alles, was gut klingt, ist die Wahrheit. Prüfe die Geister. Und ich bin dankbar für diese Anregungen, prüfe die Geister. Nicht jeder Geist ist der Heilige Geist und nicht jeder Geist ist der Teufel. Ja, dann prüfe ich jetzt, wege ich das ab. Ich bin Gott dankbar für Leute wie Richard Wurmbrand, David Wilkerson. Als gute Freunde, die einen ermutigt haben und einen gedient haben und einfach gesagt haben, so wird's gemacht. Ich denke nur an einen Mitarbeiter, als er bei uns die Teestube in Stuttgart eröffnete, dann sagt er, hört doch auf mit der ganzen Befreiungstheologie, hört auf doch mit dem und hört auf mit dem und hört auf dem. Das Einzige, was wirklich hilft, ist beten. Und dann hat er, ich weiß noch wie heute, Herbert Walker steht an der führt uns in diese Arbeit. Herbert Walker war einer, der mit David Wilkerson die Teestube in New York aufgemacht hat und diese Gene Challenge Arbeit begonnen hat und lange Zeit mitgeleitet hat, dann hat er gesagt, weißt du, das Beten ist das Wichtigste, lasst niemand aus der Gemeinde ohne Gebet heraus. Betet für die Leute. Und das habe ich versucht, auf dann alle anderen Ebenen zu übertragen. Weißt du, es hilft nicht, nur philosophieren, nur vom lieben Heiland zu erzählen, der Herr Jesus ist ein guter Mensch. Nein, bete, lass Gott arbeiten. Lass Gott arbeiten. Und wir haben Wunder über Wunder erlebt. Ich könnte Bücher schreiben, könnte erzählen, was Gott getan hat. Das Gebet ist eine Macht. Und wenn du die Christen anguckst, weißt du, du wirst von Christen irritiert, du wirst von Christen enttäuscht. Aber der Mensch, der betet, der beißt nicht. In aller Liebe. Der kann nicht beißen. Ja. Innere Konflikte habe ich gehabt, die habe ich überwältigt. Ich bin Gott dankbar, dass der Herr mich von so manchen Irrweg bewahrt hat. David Duplessis, der hat bei mir eine ganze Woche im Haus gewohnt, in Heilbronn. Und ich denke, David Duplessis, ich war mit ihm unterwegs. Er ist Mr. Pentecost, der sogar beim Papst war und diese charismatische Bewegung dorthin gebracht hat. Dann habe ich gesagt, ihr müsst, Geschwister, euch hüten. Ihr müsst immer den Herrn fragen, ist das der Weg? Und wenn der Herr zu einem geredet hat, dann horcht nochmals hin. Es reicht nicht aus, nur einmal zu hören. Gott muss nur dreimal hören, bis man ihn versteht. Das hat mich imponiert. Sagt er, bei mir war das genauso, als Gott mich berufen hat. Als Smith Wigglesworth zu mir in mein Büro kam, hat er mir erzählt, weißt du, da war ich schockiert. Dann sagte er, David, für dich blüht was. Du wirst einen Auftrag bekommen, du wirst zu Menschen hingehen, die du heute noch gar nicht kennst, zu denen du gar nicht mal hingehen willst. Zum Papst damals. Verstehst du? Im Vatikan. Aber plötzlich wurde er da eingeladen, weil er der Vorsitzende der Pfingstbewegung, der weltweiten Pfingstbewegung war. Was, wie auch immer. Ich will nur eines sagen, Gott muss zu uns 3-4 Mal ganz besonders reden, bevor wir etwas tun. Und dann ist es der Wille des Herrn. Wir leben in der Endzeit, ihr Lieben, und heute wird es wirklich Not sein und Mangel sein an wahren Hirten. Das wird rar sein, es wird sehr viel Verführung geben, sehr viel so angemaßte Leitung, aber wenig Geistesleitung. Alle möchten das Übernatürliche erleben, abheben, aber wie hebt man ab? Durchs Bodenpersonal. Mach langsam, beruhige dich, pssst, der Herr macht es schon. Der Herr kommt schon zum Ziel. Alle möchten gleich einen großen Unterschied machen. Alle möchten gleich übernatürlich leben. Aber weißt du, es kommt nicht, dass wir gerade übernatürlich leben. Lass uns zuerst mal anfangen, natürlich zu leben. Auf dem Teppich. Ganz normal. Unser täglich Brot gib uns heute. Mehr brauchst du nicht. Verstehst du auch das tägliche Brot? Und dann stellt sich heraus, wenn du gesät hast, was dabei rauskommt, was bewirkt. Es geht um die Frucht des Heiligen Geistes. Und deshalb, jeder einzelne Christ ist selbst für sich verantwortlich, was aus seinem Leben herauskommt. Jeder Gläubige. Wir streuen den Samen. Und was ist der Same? Das ist dein Leben. Das bist du. Das bin ich. Und der eine begießt es. Der andere jeder das Unkraut. Der andere macht das. Das ist Bodenpersonal. Und das Bodenpersonal ist so wichtig. Sonst überwucherst du. Verstehst? Der eine macht das, der eine macht das und das und so weiter. Und die arbeiten daran, dass plötzlich so aus diesem Keimling so richtiger Brombeere wird. Oder was weiß ich, ein Apfelbaum. Viele lieben den Herrn Jesus, aber nicht seine Jünger, seine Nachfolger. Also den Petrus, den mag ich. Ich bin paulinisch, hat mir jemand gesagt. Nein, ich mag den Johannes. Der Johannes ist ein ganz lieber Mensch. Oder ich mag den Petrus. Und solche Leute gab es in Korinth. Ich bin Apollisch, ich bin Kephisch, ich bin Paulisch. Dann, ich bin Christisch. Das Bodenpersonal ist so wichtig. So wichtig, ihr Lieben. Jesus spricht einmal in Matthäus 24, 25, ganz besonders in Matthäus 25. Er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern können es auch sein, getan habt, das habt ihr mir getan. Das meint nicht den Bettler auf der Straße, den Lumpen, den Penner. Nein, mit dem hat es überhaupt nichts zu tun. Nicht einmal andeutungsweise. Der geringste Bruder sitzt in der Gemeinde. Die geringste Schwester sitzt in der Gemeinde. Die falsch singt. Die, was weiß ich was, sich komisch benimmt. Die, nach Pisse riecht. Die Schwester sitzt, der Bruder sitzt da. Ja. Und du sagst, und die soll ich lieben, was ihr einer meiner geringsten Brüder getan habt. Das habt ihr mir getan. Denk drüber nach. Weißt du, wir haben so viele geringste Brüder, die nichts haben, die arm sind. Und wie schnell richten wir, ach guck mal, die ist zu fett. Der ist zu mager. Oder, was weiß ich, der bräuchte neue Klamotten. Da ist alles so locker bei dem. Ja, weißt du, wir schauen immer nach dem Äußeren. Gott sieht das Herz an. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Wie schnell richten wir den anderen? Wie schnell verurteilen wir den anderen? Wie schnell verdammen wir den anderen? Wie schnell pressen wir den anderen in eine Schublade, in eine Schablone. Was ihr einer der geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Hätten die das Geld nur verkauft und den Armen gegeben, davon diese Salbe, was der Judas Ischariot da gesagt hat, hätten wir was Gutes getan. Weißt du, wir möchten alles für Jesus verwenden. Wir sind bereit, für Jesus alles zu tun, unser letztes Hemd ihm zu geben. Aber wie ist es mit den geringsten Brüdern, den geringsten Schwestern? Und viele sagen, als ich auf dem Breitscheidplatz hier in Berlin anfing, ich bin gemeindegeschädigt. Ich wusste gar nicht, was das sowas ist, dass es sowas gibt. Gemeindegeschädigte Menschen. Da kamen sie ständig Leute vorbei. Also wissen Sie, ich glaube an Jesus, aber ich bin gemeindegeschädigt. Bin enttäuscht vom Pastor, bin enttäuscht von den Geschwistern, bin enttäuscht von der ganzen Gemeindestruktur. Weißt du, der Teufel arbeitet nicht draußen auf der Straße. Wisst ihr, wo der Teufel arbeitet? In der Gemeinde. Das ist sein Ackerfeld. Die Gemeinde. Das ist sein Arbeitsfeld. In der Gemeinde. Beim Hiob lese ich, und der Teufel war unter den Kindern Gottes. Söhne und Töchter Gottes. Der Teufel treibt sich unter den Kindern Gottes. Und dann mixt er und mischt er durcheinander und bringt durcheinander. Darum haben wir so viele Gemeindegeschädigte. Und in der Gemeinde Jesu gibt es überall schwarze Schafe. Glaubt ihr das? Nicht nur alle gute, wunderbaren Lämmer. Das Reich Gottes ist voller schwarzer Schafe. Denk drüber nach. Du willst an Gott glauben und dann wirst du da von so einem Bock angestoßen, der dir was vor die Füße wirft. Du willst Christ sein. Du willst an Jesus glauben. Du nimmst die Bibel ernst. Und was ist mit dem? Weißt du, der Teufel kommt immer mit der Bibel. Und hast nicht in der Bibel gelesen, du sollst deine Feinde lieben, du sollst den Armen das Brot brechen. Ja. Und dann wirst du in die Enge getrieben. Und viele dieser schwarzen Schafe, dieser Böcke, die kommen sogar im Namen des Herrn. Hier ist Christus und da ist Christus. Da wirst du abgeworben in der Gemeinde Jesu. Was glaubst du, wie groß wir schon wären, wenn wir nicht die ganzen Trotteln hätten, diese schwarzen Schafe und Böcke in unserer Mitte? Ja, dort ist Christus, dort, da ist der Herr mächtig. Da gehen sie hin und was merken sie? Die kochen auch mit Wasser. Die kochen auch mit Wasser. Und der Mensch ist noch viel schlimmer als bei uns. Verstehst du? Aber dort ist der Himmel auf Erden. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Wo du nicht bist, da lecken die Kälber Honig. Da lecken die Kälber Honig. Da leben sie im Paradies, im Schlaraffenland. Weißt du, es kommt auf dich und mich an. Und ich werde nie vergessen, wir haben in Stuttgart was versucht, was zu machen, was Neues, bisschen neue Musik, neue Tontechnik mit Schlagzeug und sowas, die Gemeinde ein bisschen zu bereichern. Und wir haben alles getan. Und da sind wir ausgelacht, verspottet worden. Weißt du, das ist Sünde. Wenn die Leute schon Schlagzeug gesehen haben, das ist vom Teufel. Die Welt kommt in die Gemeinde, haben sie gesagt, vor 40, 50 Jahren. Verstehst du das? Ich kenne alles. Ich kenne die ganzen Stories. Mir muss man nicht erzählen, ich bin schon 50 Jahre unterwegs. In christlichen Kreisen. Und dann kommt ein Bruder, ein alter Bruder, der sagt, Bruder, mal tu das. Du kannst die Geschichte nur verändern, wenn du ein Insider bist. Du musst ein Teil der Bewegung sein. Ein Teil der Sache sein. Ein Teil der Familie. Du kannst die Familie von außen nicht verändern. Es sei denn, du bist ein Teil der Familie. Sonst glaubt dir keiner. Und was war? Ich habe gesagt, ich werde jetzt Mitglied in der Gemeinde. Ich arbeite mit. Ich kämpfe mich hoch. Denn ich kann nur eine Sache verändern, wenn ich ein Insider bin. Eine Sache veränderst du nur von innen und nie von außen. Egal was es ist. Nur wenn du ein Teil der Familie bist, der Familie Gottes. Und ich bin ganz dankbar für diese Geschichte. Ja, und mit der Zeit, da bin ich dann überrascht, haben die anderen dann auch das gemacht und waren ermutigt. Und wir sind zur Ermutigung für andere da, ihr Lieben. Nicht für uns selbst. Der Lehrer ist nur da, um andere zu ermutigen. Der Lehrer muss zuerst mal die Lektionen durcharbeiten. Der muss sich zu Hause zuerst mal vorbereiten, damit er klüger ist wie der Schüler. So, wenn du anfängst, für Gott zu arbeiten, für Gott zu leben, wirst du von diesen schwarzen Schafen, von diesen Böcken angerempelt, angeboxt. Du wirst verfolgt, du wirst bedrängt, du wirst beneidet, du wirst belagert, du wirst kopiert. So viele Leute haben Angst. Ja, die machen mir alles nach. Meine Haare, meine Röcke, meine Nase, meine Brille. Die machen mir alles nach, die kopieren mich. Dann muss ich ein gutes Original sein, wenn die mich kopieren. Also da muss ich was abgeben. Also da bin ich eine gute Vorlage, wenn die mich kopieren. Aber so viele haben Angst und stören sich dabei. Du sollst dein Leben leben und dich nicht interessieren, was an dir vorbeifließt und wer da mitmacht und wer da nicht mitmacht und was da passiert und was da nicht passiert. Geh deinen Weg schnurstracks. Und er zog fröhlich seine Straße, singt dein Lied und plötzlich singt er auch die Melodie. Und jodelt und jubelt und jauchzt. Weißt du, es gibt so viele, die dich belagern, die dich aufschreiben, die dir kopieren und sagen, wie machst du das, wie funktioniert das? Und dann lese ich, Mensch, der macht das genau das Gleiche. Mach weiter. Ich bin da nicht böse. Keiner hat Copyright auf sein Leben. Ich habe kein Copyright. Und wenn ich denke, ich habe Copyright, habe ich schon verloren. Weißt du, wir sind Originale und keine Kopien. Und wir sollen aufhören, andere zu kopieren. Und wir sollen das sein, was Gott aus unserem Leben machen wollte. Man sagt, und das sagen viele Christen, die so einen und den anderen da abwerben, und das sind nur die Schwachen und die Einfachen und die Einfältigen und die Dummen werden abgeworben, in aller Liebe. Also, dort ist Christus, das musst du gesehen haben, die Kraft Gottes. Und da liegen sie auf dem Boden, rollen auf dem Boden, zittern, zucken und was weiß ich. Verstehst du, ich kann das gar nicht nachmachen. Ich würde es euch gerne vormachen, wie das funktioniert. So verrückt bin ich gar nicht. Da muss ich mich zuerst mal überschnappen, um das vorzuführen. Verstehst du, aber da ist es. Weißt du, oh, wir lagen alle auf dem Boden und die wälzen sich, die heiligen Roller. Ja, ist das wirklich Reich Gottes? Ist das wirklich Volk Gottes? Und da bist du begeistert. Und da liegst du auf dem Boden, guckst die Decke an. Ach, das ist ein Loch da. Mann, Mann. Ja, und dann stehst du auf mit einem Loch in der Decke. Aber bekommen, erlebt, hast du nuscht. Nuscht. Und weißt du, was da passiert? Da ist so viel Bluff im christlichen Lager. Ach, die lieben Christen, das ist mein Thema heute. Dort geht es meistens ums Geld. Dort geht es nur um die Ehre bei Menschen. Dort geht es nur um Profilierung. Ich bin der Größte, der Geilste, der Schärfste. Der Mächtigste. Ich puste jemand an und die Leute purzeln schon. Vergiss es. Alles nur Psychodynamik, alles nur Gruppendynamik, alles nur verdichtete Atmosphäre. Lass uns hier eine verdichtete Atmosphäre entstehen und das Ding explodiert. Und ein kleiner Funken. Weißt du, vielen geht es nur um irgendwelche Projekte, große Kirche. Ich weiß, was große Kirche bedeutet. Mein Kirchturm hat mal 85 Meter gehabt. Und wie viel Geld das kostet, wie viel Arbeit das kostet, wie viel Stress das kostet, wie viel Ärger das kostet, wie viel schlaflose Nächte das kostet. Du glaubst gar nicht, als jetzt dieser Sturm gestern so war, habe ich gedacht, lieber Gott, ich danke dir, dass ich keine Kirche mehr habe, sondern dass ich hier in einem Betonbau bin. Verstehst? Da bin ich bei so einem Sturm wie gestern, da wäre ich rausgefahren, ums Haus gefahren, geguckt, ob noch alle Dachziegeln dran sind. Ja, ich weiß, wovon ich spreche. Ich rede nicht vom lieben Gott vom Himmel, sondern ich bin hier auf dieser Erde noch mit beiden Beinen. Und ich weiß, wie wir Christen manchmal zu kämpfen haben. Und mir geht es nicht um irgendein Gebäude. Gott hat zu mir gesagt, Johannes, nicht die Ziegeln, sondern die Seelen sind wichtig. Nicht die Ziegeln und die Dachziegeln oder was auch immer. Die Seelen sind wichtig. In meiner Bibel heißt es einmal, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Die Liebe wird bei vielen erkalten, die Liebe zu Jesus. Also, wenn ich die Christen sehe, ich will dir noch eine Geschichte noch ganz kurz erzählen, die habe ich als Einleitung jetzt diese Tage immer als Ankündigung für meine Predigt verwendet. Jemand ist mir in Stuttgart nachgefahren, weil ich ein anderes Auto mit anderer Nummer gehabt habe, Nummer aus Aalen, und mit dem Auto bin ich gefahren und der fährt mir nach. Ich denke, was will der, verfolgt er mich? Kriminalpolizei, wer fährt hinter mir her immer? Der fährt, wo ich abbiege, biegt nicht ab. Und ich habe versucht, den Mann abzuhängen, konnte nicht abhängen. Und schließlich fahre ich dann in meine Garage ein und dann steigt er aus und schimpft. Ich bin hier nachgefahren, ich dachte, Sie wissen den Weg durch Stuttgart bis nach Aalen. Und jetzt stehe ich da, wie komme ich da raus? habe ich den Mann beschrieben, wie er da rauskommt. Aber du siehst, fahr nicht anderen Leuten nach. Auch wenn sie die gleiche Autonummer haben, aus dem gleichen Dorf kommen und du vielleicht sie kennst. Die müssen nicht unbedingt von dort sein. Nicht alle, die dir sagen, Herr, Herr, sind Christen. Nicht alle, die aus der Bibel lesen, sind Gläubige. Nicht alle, die eine Gemeinde besuchen, sind wahre Christen. Ich lasse das nur in den Raum. Ach, die lieben Christen, das war eine Botschaft. Viele sind nur Mitläufer, Namenschristen, Scheinchristen, Christen ohne Christus. Viele sind nur Egoisten, sind selbst fixiert auf sich selber. Ach, Chorleiten, predigen, oh, das und jenes machen da, was ganz Großes. Nein, ich mache mir Gedanken über viele Christen. Da ist so viel Fleisch dabei. Und weißt du, was Fleisch verursacht? Säure. So viel Fleisch dabei. So viel religiöses Fleisch, menschliches, so viel Ungeist, so viel Lieblosigkeit, so viel Scheinchristentum. Oh, da verstellen sich die Leute wie Engel. Weißt du, oh, Halleluja, lieber Heiland. Und kneif die mal. Da gehen sie hoch. Huch, so siehst du gar nicht fliegen. Tät mal denen auf die Hühneraugen. Sag ihnen die Wahrheit. Da hast du sie zum letzten Mal gesehen. Sag nur die Wahrheit. Halleluja, oh, lieber Jesus. Alle sind mit hoher Stimme Gott loben und preisen, bei denen stimmt sowieso nicht. Und alle, die die Stimme verstellen, die sind Heuchler. Sei natürlich. Verstehst du? Nicht nur, so spricht er. Ich werde nicht vergessen, ich komme nach Heilbronn, übernehme die Heilbronner Gemeinde. Da waren ein paar Leute da, aber ich übernehme die Gemeinde. Und da sitzt so ein kleiner Bruder, der betet, himmlischer Vater. Denke ich, lieber Mann, ist der geistlich. Und weißt du, was ich rausgestellt habe? Der ist gastriert, beim Hitler damals. Und so weiter. Und mit seiner Familie, mit seiner ganzen Geschichte, stimmt vorne und hinten nicht. Aber so tun, lieber Gott. Da fallst du fast vor. Hab gedacht, Bruder Matthäus, wo bist du hingeraten? Da musst du den Leuten predigen, die sind schon viel weiter als du. Ja? Ich erzähle euch nur Stories, die ich erlebt habe, durch die Tiefen und Höhen, was auch immer ist. In der Bibel heißt es in den Sendschreiben, du hast den Namen, dass du lebst, so Verstandeschristentum. Weißt du, so viele Kopien, so viel Tamtam, so viel Rimmidimmi. Aber ich habe was gegen dich. Immer wieder. Es ist merkwürdig, dass der liebe Gott gegen alle was hat. Ist er mit niemandem zufrieden? Das fällt mir auf in der, weißt du, jeder möchte, wir sind Gemeinde Philadelphia. Gemeinde auf dem Weg. Aber vergiss das alles. Die wollen Philadelphia sein. Gegen die hat der Herr eigentlich sehr wenig was auszusetzen. Aber sonst alle anderen. Ephesus, die Urgemeinde. Ach, was der Herr dir sagt. Ich hab wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Die lieben Christen, wenn es darauf ankommt, sind sie gar nicht mehr so lieb. Ja, wenn es darauf ankommt, die sind gar nicht mehr so lieb. Zum Bodenpersonal, zum Heiland oder zu den Gästen. Ich habe Leute in der Gemeinde gehabt, glaube ich, ja, in der großen Kirche und auch im Gemeindezentrum hier an der Nazareth-Kirchstraße. Wir beten, dass die Schwester sowieso aus der Gemeinde verschwindet. Wer so betet, betet zum Teufel. Ja, dass die hat nichts bei uns zu suchen. Ja, bei uns haben Sünder was zu suchen, Aussätzige was zu suchen, Verlorene was zu suchen, Kranke was zu suchen, komische Leute was zu suchen. Und wenn du zum Heiland kommst, wir sind alle miteinander komisch, verzeih mir, aber wir sind alle irgendwie verschoben, verschraubt, verbohrt. Ja, alle, die sich irgendwie in den Gemeinden, diese lieben Christen, alle, die sich irgendwie zu profilieren suchen, plötzlich merkst du, das sind alles nur fromme Aussteiger, die sich wichtig tun, weil sie auf dem sozialen Gebiet raus im Leben nichts zustande gebracht haben, versuchen das in der Gemeinde natürlich was zu machen. In aller Liebe. Daheim haben sie nichts zu sagen, da versuchen sie in der Gemeinde das Kommando zu führen, Frauen durch Weissagen oder vieles andere mehr. Ich kann euch Geschichten erzählen, weil zu Hause sie nichts zu melden haben, versuchen sich in der Gemeinde sich lautstark ans Wort zu melden. Und Gott hasst Heuchelei. Gott hasst, wenn man was vortäuscht. Gott hasst, wenn man was sein will und was man gar nicht ist. Gott hasst diese Doppelmoral und diese Scheinheiligkeit. Gott hasst es. Wenn man viele Worte macht, sogar Bibelworte, pass auf, wenn Leute mit der Bibel kommen. Ich mag die Leute nicht, die mit der Bibel kommen. Weißt du, die gleich die Hand drücken und anfangen, Zungen zu beten. Ich kenne solche Leute. Da kommt jemand, umarmt mich und fängt mich mit mir in Zungen zu beten. Da habe ich gesagt, Bruder, rede Deutsch. Ich verstehe Deutsch, ich kann nicht die Übersetzung. Ich bete auch jetzt nicht, dass der liebe Gott mir die Auslegung bringt. Verstehst? Aber du siehst, Leute kommen so super geistlich. Und dann sagt der Bruder, bist du nicht so geistlich? Hat er extra zu mir gesagt, der Bruder aus Pforzheim. Ich werde mal nur denken, bist du nicht so geistig, dass du Zungensprache verstehst? Da habe ich gesagt, doch, ich bete auch in Sprachen. Aber ich brauche jetzt nur natürliche Worte. Sag, guten Tag. Dann habe ich was verstanden. Dann weiß ich, wo ich dran bin. Heuchelei, fromme Worte, viele Worte. Und wie heißt es in der Bibel? Und würde ich sprechen in Engelzungen und Menschenzungen und hätte der Liebe nicht, wäre ich klirrendes Blech, wäre ich nur die Blechtrommel, weiter nichts. Zu Gott kommt man erst, wenn man mit dem Herzen kommt. Und es geht darum, dass du hier in der Gemeinde, im Reich Gottes was lernst. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Schau doch die Kirchengeschichte an. Ja, wir sind die katholische Kirche, die allgemeine Kirche, die seligmachende Kirche, die einzig wahre Kirche. Oder hier ist die Freie Nazarethkirche oder was weiß ich, welche Kirche auch immer ist. Vergiss das, wir sind es nicht. Der Einzige, der uns selig macht, ist Jesus Christus. Halleluja. Vergiss den ganzen Spuk. Vergiss es. Schau, was, wie viele Schandtaten, Verbrechen man im Namen Gottes getan hat und begangen hat. Die Religion gehört zum System dieser Welt. Bei Gott zählt der Einzelne, nicht die lieben Christen. Wir haben 1,3 Milliarden Christen, 1,3 Milliarden Moslems, ich weiß nicht, so fast eine Milliarde Hindus. Verstehst du, die Welt ist so religiös. Aber was wirklich zählt, ist Jesus in dir. Ist er in dir? Alles andere sind falsche 50er. Jetzt kommt neues Geld wieder rein, weil die 50er schon so gefälscht werden. Ja, Christen werden so gefälscht. Also nachgeäfft, nachgemacht. Heute will ich dir die Wahrheit sagen. Gott helfe mir dabei. Weißt du, es gibt das Gesetz Gottes. Und das Gesetz Gottes ist alles. Und jetzt pass auf. Das Gesetz Gottes ist, alles, was du tust, tust du nur für dich. Ob du es glaubst oder nicht. Lass es zergehen. Alles, was du tust, tust du nur für dich. Nochmals. Alles, was du tust, tust du nur für dich. Und ich beweise das. Auf was du schimpfst oder auf wem du schimpfst, schimpfst du nur auf dich selbst. Denn du bist der Sündenbock. Jeder Einzelne steht für sich vor Gott. Ob er fällt oder versagt, er steht oder fällt, er versagt seinem Herrn. Alles, was du tust, tust du nur für dich. Gott hat den Menschen als Individuum geschaffen, als eine Person nur für sich selbst. Gott hat dich nicht geschaffen für die Welt. Denn was nützt es, wenn du die ganze Welt gewinnst und im Schaden an deiner Seele? Was du anderen antust, das tust du dir selber an. Wenn du andere beleidigst, beleidigst du dich selbst. Wenn du andere kränkst, machst du dich selber krank. Wenn du anderen eine Grube gräbst, fällst du selbst hinein. Wenn du anderen hilfst, hilfst du dir selbst. Wenn du andere segnest, du wirst nicht gesegnet vom lieben Gott, weil wenn er die Hand auflegt, keiner wird gesegnet, wenn Gott einen berührt. Du wirst erst gesegnet, wenn andere durch dich gesegnet werden. Verstehst du mich, was ich gesagt habe? Das Gesetz Gottes, alles, was du tust, tust du immer nur für dich selbst. Wenn du sündigst nicht an den anderen. Ach, kommst du also in das Gefängnis und kommst wieder raus. Lebenslänglich, das sind nur ein paar Jahre. Und wenn es dreifach lebenslänglich ist, irgendwann kommst du doch raus. Wenn du sündigst, dann sündigst du an dir selbst. Wenn du auf die Christen schimpfst, hör mir zu, die Christen da! Sind doch alles Heuchler, Pharisäer. Drei Finger zeigen auf dich selber. Das bist du selber. Wärst du anders, müsstest du auf die anderen nicht schimpfen. Ich habe angefangen, als ich aufgehört habe, andere mir als Vorbild zu nehmen, auf andere mich aufzuregen und ich reg mich nicht mehr ab, ich habe mich abreagiert. Ich lebe mein Leben, ich lebe ganz lässig. Ich liebe die guten Christen, die lieben Christen, ich liebe auch die bösen Christen, auch die sind gute Menschen. Auch die Bösen, Gott liebt die Bösen. Ich lasse sie leben. Ich möchte nur auch leben gelassen werden. So, Tannen können mir nichts antun, sie schaden mir nicht. Wenn ich etwas tue, ich zahle immer die Zeche. Die Rechnung bekomme ich präsentiert. Ich büße für meine Schuld, denn es ist meine Sache gewesen. Das, was ich mir einbrocke, das muss ich auch auslöffeln. Die können mir nichts antun. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Von diesen 10 Jungfrauen, alle 10 waren für sich selbst verantwortlich, dass sie Öl in ihrer Lampe haben. Die einen hatten Öl in ihrer Lampe und die anderen hatten kein Öl in ihrer Lampe. Sie waren selbst. Als sie dann vor dieser verschlossenen Tür standen, konnten sie nicht sagen, die Maria, die Martha oder die Magdalena, die hat mich nicht darauf aufmerksam gemacht. Ich habe selber nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, ich brauche das nicht. Jeder sieht zu, sagt Jesus in der Bergpredigt, was für ein Fundament er verwendet, was für Material er verwendet, was für eine Grundlage er benutzt, worauf er sein Gebäude baut, und wenn er zusammenkracht, ist er selber schuld. Du bist selbst schuld, wenn du ein Fiasko erlebst in der Ewigkeit oder hier im Leben. Was Hans nicht lernt, lernt Hänschen nicht mehr. Oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Wenn du auf andere schimpfst, schimpfst du nur auf dich selbst, weil du kein guter Christ bist. Sei du ein guter Christ. Jemand hat einmal gesagt, wenn du kein guter Baum sein kannst, sei wenigstens ein guter Strauch. Wenn du ein guter Christ wärst, wärst du Salz und Licht in dieser Welt. Würdest du funktionieren? Würde deine Umgebung von dir positiv beeinflusst sein und werden? Würdest du gutes Leben leben und andere werden eifersüchtig sein oder neidisch auf dich sein und sagen, ich möchte auch so sein wie der? Gott hat dir das Leben gegeben und er wird von dir eines Tages das Leben zurückfordern. Was ist daraus geworden? Von niemand anders. Lass mir ganz vulgär sein. Wenn du kacken musst, du musst selber auf die Toilette gehen. Du kannst nicht sagen, Pastor, geh du mal dorthin. Mach du mal für mich das Geschäft. Du musst dein Geschäft selbst verrichten. Auch der Kaiser, auch der König, auch der Papst, auch die Bischöfe, die müssen selber auf die Toilette gehen. Das kann niemand für sie machen. Und so gibt es Dinge in unserem Leben, die niemand und keiner für uns machen kann und wird. Mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, niemand. Vergiss es. Vergiss das Geschäft. Gott hat dir Talente, Gott hat dir Gaben gegeben, Gott hat dir Aufgaben gegeben. Die musst du verrichten und nur du kannst und sonst niemand auf dieser Welt. Und Gott wird von dir dein Talent zurückfordern. Du kannst nicht sagen, lieber Gott, ich habe das ganz schön unten bewahrt unterm Tisch. Gib mir zurück, mein Freund, was ich dir gegeben habe. Und dann die anderen, die kommen und sagen, ich habe was dazu gewonnen, lieber Gott. Es geht um unsere Seligkeit, meine Lieben. Und jeder ist für sich selbst verantwortlich. Du kannst nichts für andere tun. Der Vater kann nichts für die Kinder tun. Die Kinder können nichts für den Vater tun. Da können noch so viele Messen, Totenmessen lesen lassen. Es funktioniert nicht. Jeder Einzelne ist für sich selbst verantwortlich und verpflichtet, aus seinem Leben das Optimale zu machen. Alles, was wir tun und sagen, das kommt alles auf uns wieder zurück. So wie dieser Bumerang. Kommt auf uns wieder zurück. Du lernst nur für dich selbst, nicht für die Schule. Als ich das begriffen habe, habe ich gesagt, Johannes, lerne, 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 lerne und nochmals lerne. Kannst gar nicht genug lernen. Du lernst nicht für die Schule. Du lernst nicht für die Gemeinde. Du lernst nicht für den lieben Gott. Du lernst nicht für sonst irgendjemand. Du lernst für dich selbst. Das heißt, Schätze sammeln, die im Himmel sind. Und ich bin so froh für diesen alten Fuchs, meinen alten Lehrer. Weißt du, wir haben noch in der Schule den Lenin gehabt. Da hing der an der Wand. Bei uns hing zuerst mal Stalin und Lenin. Und Lenin hat einen Spruch gehabt, lerne, lerne, lerne. Und der Fuchs hat immer, dieser Lehrer hat immer gesagt, hier steht's, lerne, lerne, lerne. Wenn es die Kommunisten können, sollen die Christen zweimal können. Wenn die lernen sollen, die haben nichts gelernt. Anscheinend, das verstehst du, hätten sie mehr gelernt, wären sie nicht da gelandet, wo sie gelandet sind. Und die meisten Leute lernen nur so Schmalspur. Du lernst nur für dich. Du kannst nur für dich selber schaden. Nicht den anderen. Du denkst, du schadest den anderen. Gräbst den anderen die Grube. Nein, dir selbst. Du kannst nur dich selbst belügen und dir was vormachen. Ich bin perfekt, bin vollkommen. Denke noch an diesen Pharisäer dort im Tempel. Da steht er da und sagt, Gott, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich fasten, beten kann, dass ich zur Kirche gehen kann, dass ich, was weiß ich, alles mache. Ich danke dir. Hör auf, so viel zu danken. In aller Liebe. Hör auf zu danken für das, was du tust. Denn das meiste tust du gar nicht, für das du dankst. Lass uns ganz ehrlich sein. Der eine Sünder dort, der Zöllner, schlägt in sich, als er das hört, wie fromm der andere ist. Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist, wie Gott ein Gebet hört. Wer andere zerstört, zerstört sich selbst. Wer andere bekämpft, bekämpft sich selbst. Schade sich selbst. Denk nur an diese Geschichte vom Saul von Tarsus. Saul! 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 Warum verfolgst du mich? Ja. Was liegt dir? Im Dreck. Wenn du andere verfluchst, verdammst, richtest, was auch immer, du verfluchst, verdammst und richtest dich selbst. Egal wie du lebst, kannst leben wie du willst, du lebst für dich selbst. Du lernst für dich selbst, arbeitest für dich selbst. Du kannst für andere nicht essen, du musst selber essen. Du kannst für andere kochen, aber essen musst du selber. Ich werde nie vergessen, ich habe immer wieder solche Pappenheimer. Da kommen sie, Pastor, sind Sie eine vollkommene Gemeinde? Ich habe gesagt, nee, danke, da sind wir bei Wein noch nicht. Wir sind keine vollkommene Gemeinde. Und ich suche die vollkommene Gemeinde. Ich habe gesagt, wenn Sie kommen, ich denke noch an einen jungen Mann, der mal so an der Tür steht, ganz aufgeregt, ich suche die vollkommene Gemeinde. Ich habe gesagt, denn wenn Sie hierher kommen, sind wir schon unvollkommen. Denn durch diese scheinheiligen, vollkommenen Pharisäer und so weiter, da werden wir erst recht unvollkommen. Diese Gemeinde wird mit Sünde gebaut. Halleluja. Mit arme Menschen, die das Erbarmen Gottes brauchen. Und hier ist alles Stückwerk, erkläre ich ihm. Sagte, ich suche aber diese vollkommene Gemeinde, die muss doch hier auf dieser Welt geben. Er sagt, nee, die gibt es nur dort im Himmel eines Tages. Diese vollkommene Gemeinde. Hier ist alles nur bruchstückhaft, unvollendet, lückenhaft. Überall nur die halbe Wahrheit. Die andere musst du dir selbst dazu rausfinden. Darum, such nicht das Vollkommene. Such nicht Vollkommenheit, den vollkommenen Pastor, vollkommene Geschwister, vollkommene, ja, Gottesdienste. Die gibt's nicht. Da musst du zuerst mal in den Himmel gehen und sterben. Dort wirst du vielleicht mal sehen, und ich bin überzeugt, nicht mal dort. Nicht einmal dort, in aller Liebe. Mit der Bekehrung beginnt etwas Neues. Und zwar mit so vielen Rückschlägen. Und sie werden tagtäglich neu erneuert. Tagtäglich. Christen, lasst uns Realisten werden. Schau nicht auf die Vordermann. Das täuscht. Schau nicht auf den Vordermann. Weißt du, wir sind nicht perfekt und wir werden nicht perfekt sein. Wir leben alle von der Gnade Gottes. Gott, sei mir Sünder gnädig. Das musst du jeden Tag dreimal beten. Pass auf, was ich dir noch sage. Ich bin noch nicht fertig. Ich habe noch eine halbe Stunde Zeit. In aller Liebe. Jetzt kommt prügeldick, Entschuldigung, Gott möge mir helfen. Da ist Petrus. Irgendwas ist zwar passiert, weiß ich nicht heute, aber Matthäus Kapitel 18 von Vers 21. Petrus kommt zum Herrn Jesus und fragt, Meister, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester, meinen Leuten, wie oft muss ich vergeben? Dreimal am Tag? Vergiss es. Da trat Petrus hinzu und sprach, es ist hier Matthäus 18, und sprach zu ihm, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Ist es genug 7-mal? Und Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7. Weißt du, 490-mal am Tag. 70-mal 7. Rechne aus. Wir müssen allen vergeben. So viel können die Leute gar nicht sündigen, wie du vergeben musst. 70 mal 7. Lukas Kapitel 17, Vers 4. Noch einmal. 70 mal 7 muss man vergeben. An einem einzigen Tag. Nicht in einem ganzen Leben. Manche sind ganz fromm, die möchten fürs ganze Leben schon diese Absolution sich erkaufen. 70 mal 7. Überleg einmal. Du musst deinen Eltern vergeben. Der ganzen Welt vergeben. Den Politikern vergeben, die so Mist bauen. Du musst den ganzen Missbrauch, was an dir passiert und geschehen ist, vergeben. Die ganzen Verletzungen, die die Leute zugefügt haben in der Vergangenheit oder an einem einzigen Tag. Das ganze Mobbing, wo sie an deinem Stuhl gesägt haben. 70 mal 7 mal, da kommst du gar nicht mehr raus aus der Arbeit. Da bist Arbeits, da brauchst noch Verlängerung. Du musst vergeben, die ganze Ablehnung, Verachtung, Beleidigung, den ganzen Ärger, die ganzen Provokationen, die ganze Belastung und Bedrückung, diese ganze Gleichgültigkeit, die Unsensibilität, was so alles dir so begegnet tagtäglich, die Boshaftigkeit, die Vernachlässigung, dass man dich übersehen hat, die Lügen über dich, die man verbreitet hat. 70 mal 7 mal vergeben. Epheser Kapitel 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebet einander. Vergebet einander, wie auch Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. 70 mal 7 mal. 490 mal am Tag vergeben. Und das ohne Bedingung. Da muss ich dich bitten, vergib mir. Oder die Hand reichen. Oder dich anrufen, kannst du mir verzeihen. Vergebung ist eine bedingungslose, freiwillige Handlung. Du verzichtest auf Rache und Vergeltung. Das ist Vergebung. Das haben sie mir alles angetan, diese Bösewichter da, diese Lumpen, diese Scheinheiligen, diese frommen Gemeinde geschädigt. Weißt du, wenn du das gelernt hast, 490 Mal am Tag zu vergeben, kannst nicht mehr Gemeinde geschädigt sein oder du bist kein Christ. Ein echter Christ kann nicht mehr Gemeinde geschädigt sein. Vergebe, 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 vergebe. Und so schaukelst du dich frei. Vergebung. Petrus sagt, wie oft? Und Jesus sagt, so oft wie nur möglich und wie nötig. Und das ist das große Problem der Christen heutzutage. Ach, die lieben Christen, die können nicht vergeben. Das ist das große Problem bei Christen. Die wollen Vergebung haben. Und dann beten sie, unser Vater, der du bist im Himmel. Und dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Die Heuchler. Entschuldigung, aber so ist es. 490 Mal am Tag zu vergeben, da kannst du gar nicht mehr schlafen. Heute Nacht haben sie bis 5 Uhr bei uns im Haus Geburtstag gefeiert, gepoltert, ich weiß gar nicht, Orgien gefeiert oder was weiß ich, was sie da gemacht haben. Verstehst? Kaum eingeschlafen, Augen zugemacht. Und dann habe ich gedacht, Herr, morgen predige ich über die Vergebung, bitte hilf mir. Ich muss den da oben vergeben. Unten bellen die Hunde, oben toben die Wilden. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich rede euch nicht vom Himmel. Von meinem Schlafzimmer. Ja, du drehst dich auf der einen Seite, hast kaum die Augen zugedrückt, gebetet, lieber Gott, hilf mir einzuschlafen. Und dann hat Gott mir geholfen. Und dann schon wieder strampeln sie und was weiß ich da, kracht's. In aller Liebe, vergib ihnen. Da musst du nicht in die Gemeinde kommen, um zu vergeben. Zu Hause schon, auf dem Nachhauseweg. Da nimmt dir jemand in die Vorfahrt. Ja, du bist im Recht. Das Problem der Christen ist, dass sie nicht vergeben und nicht vergessen können. Die können vielleicht vergeben, aber nicht mehr vergessen. Ich weiß, wovon ich spreche. Die lieben Christen, die werden nie vergessen. In Heilbronn habe ich eine liebe Schwester. Oder zwei Geschwister, zwei Familien, Bauersleute. Die haben sich gestritten um einen Gockel. Weißt du, die haben einen schönen Gockel gehabt. Und das muss ein Wilder gewesen sein. Was weiß ich. Irgendwo so Kampfgockel. Der ist immer zum Nachbarn rübergegangen und immer dort, wenn die gesät haben, wenn die was gemacht haben, immer wieder gebuddelt. Immer wieder. Nicht bei der Frau. Wahrscheinlich hat die Frau nicht richtig gewirtschaftet. Irgendwas muss faul gewesen sein. Bei Ingelfingen da, bei Günzelsau dort oben. Irgendwas muss faul gewesen sein. Und da gab's Knatsch. Und da geht die Schwester mal kurzen Prozess. Schnappt sich, als der Gockel wieder da ist, schnappt sich den Gockel, dreht den Hals um, rupft und steckt in die Bratröhre. Und wer der Zufall es will, es gibt keine Zufälle, wer der Zufall was will, will die andere Schwester vom Nachbarshof, will etwas von dir ausleihen und sagt, hör mal, was machst du heute? Und dann muss sie bekennen, ihre Sünden bekennen. Heute brutzle ich, heute backe ich einen Gockel. Und zwar ihren. Du, das war die Hölle los. Und beide sind Geschwister in der Gemeinde. Beide gehen zum Abendmahl. Und da gibt es einen Knatsch in der Gemeinde. Du glaubst gar nicht, was das für ein Knatsch war. Wie die sich gestritten haben. Und dann habe ich als Schwester, beide, die Frauen waren die Schlimmsten. Habe ich gesagt, Geschwister, ich schließe euch vom Abendmahl aus, wenn ihr euch nicht versöhnt. Den Gockel, du Schwester, ersetzt den Gockel, kaufst dir ein Hähnchen oder gleich 5 oder 4 Hähnchen, ist es egal. Du entschädigst die, du hast den Gockel aufgegessen, den Braten gegessen und du vergibst und du vergisst. Ja, dann habe ich die beide so genommen. Ich wollte eigentlich die Köpfe zusammenstoßen, aber das hat nicht geklappt. Habe ich so genommen, habe gesagt, so, jetzt sag, ich vergebe dir und nimm die Vergebung an. Dann sagte, ich vergebe, aber unseren Gockel hat sie doch aufgegessen. Sicher noch wie heute. Unseren Gockel hat sie doch aufgegessen. 490 Mal dürfen sie deinen Gockel dir aufessen. Gute Nacht. Da kannst du eine Brathindelstation aufmachen demnächst. Um wieder gut zu machen. So viele Christen sind deswegen krank, weil sie nicht vergeben. Hör mir zu. Wie heißt es in der Bibel von diesen Foltersknechten? Wenn du nicht vergibst, dann kommst du zu den Foltersknechten und da wirst du an der Schraubzwinge geschraubt. Ach, die lieben Christen, sie werden gequält, sie müssen leiden. Und sie fragen sich, warum, was habe ich denn verbrochen? Und ich kann dir sagen, was du verbrochen hast. Du hast nicht absolut vergeben. Alles. Du hast nicht vergeben. Du bist lieb, süß, nett, duftest, aber du vergibst nicht. Weißt du, 490 Mal am Tag, weißt du, wie viel das im Jahr ist? Fast 180.000 Mal. Fast 180.000 Mal zu vergeben. Wer in der Liebe fehlt, heißt es in der Bibel, der fehlt an dem ganzen Gesetz. Was nützt die ganze Frömmigkeit, das ganze Jodeln, Singen, Preisen, Anbeten, rückwärts fallen, vorwärts fallen, seitlich fallen? Was nützt das alles? 1. Korinther 13, lesen wir mal. Nichts, gar nichts. Wenn du dein Leib verbrennen lassen würdest, dein Vermögen verschenken würdest, in Engelzungen beten würdest, prophetisch reden würdest, Berge versetzen würdest, was weiß ich, Zeichen und Wunder wirken würdest. Alles für die Katz. Die lieben Christen, ein Seufzer eigentlich, was der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Ach. Weißt du, sind sie nicht treu in der Gemeinde? Kommen sie nicht regelmäßig zum Gottesdienst, aber nicht vergeben können? Weißt du, das ist das volle Evangelium. Das volle Evangelium ist nicht nur Glauben in Jesus Christus, der Herr heilt die Kranken, der Herr macht dich frei, der Herr segne dich. Nein, das volle Evangelium ist Vergebung. Und da wird eine Lawine des Segens ausgelöst. Wie steht es mit der ersten Liebe, wenn es um die Vergebung geht? Die Gemeinde in Ephesus, wo der Herr hier so gerade diese Urgemeinde so ein Stammbuch schreibt. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Also den mag ich nicht, und das und jenes Übel. Dass du Bösen nicht ertragen kannst und hast geprüft und hast sie untersucht und hast sie geprüft und festgestellt, dass sie Lügner sind und keine Apostel sind und so weiter. Und hast du meines Namens willen Last getragen, aber ich hab wieder dich. Du hast die erste Liebe verlassen. Was ist der ganze fromme Zirkus? Und das hier, Offenbarung 2, das sind die Evangelikalen, die Konservativen, die Fundamentalisten, die Bibelgläubigen. Und zu denen sagt der Herr, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt, die Maßstäbe Gottes. Und Petrus fragt, Herr, wie oft muss ich vergeben? Wie oft, mein Herr? Und der Herr hat ihm vergeben. Und das Einzige, was der Herr von Petrus will, liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Jesus hat uns seine Gnade gegeben, uns angenommen in aller Liebe und so weiter. Und dann hat er uns Vergebung zugesprochen. Und weißt du, ihr, was es ist, der christliche Glaube wird nicht passiert nicht automatisch. Wenn der Heilige Geist kommt, das geht automatisch. Nein, das geistliche Leben passiert manuell. Weißt du, was ist? Muss selber eintippen. Muss selber bestimmen. Manuell. Das geistliche Leben passiert manuell, nicht automatisch. Wenn du die Hand hochstreckst. Nein, du musst selber eintippen. Angeben, was du willst. Manuell, individuell, persönlich. Du musst persönlich dabei sein. In dem Alten Testament, wenn der Vater Opfer gebracht hat, Sündopfer gebracht hat, dann musste er sein Lämmchen führen, sein schönstes, liebstes, süßestes Lämmchen, musste er zum Herrn führen, zum Altar. Und dann musste er die Hand auf das Lämmchen legen und sagen, Lämmchen, du stirbst jetzt für mich. Er musste die Hand auf das Opfer legen. Und Geschwister, genau das ist, du musst selbst manuell kommen. Manuell das Opfer bringen. Manuell selber erfahren, selber durchleben, selber durchleiden, selbst dabei gewesen sein. Manuell. Selbst persönlich annehmen, die Hand drauflegen. Tierchen, du stirbst für mich. Wir müssen selber fragen und forschen. Manuell. Du musst selbst die Krone halten, dass sie niemand dir raubt. Und nicht. Und der Herr Jesus schreibt an eine Gemeinde auch, ich habe wieder dich, dass du die Isebel liebst. Dieses Püppchen da. Isebel. Weißt du, was diese Isebel sagte? Ahab, den Weinberg von den Naboth verschaffe ich dir. Leg dich ins Bett. Ich mache das für dich. Das ist, was die vielen Christen erwarten. Pastor, bet für mich. Gemeinde, betet für mich. Macht ihr das? Nein. Der Ahab muss selber kämpfen, wenn es will. Isebel, Geist der Bequemlichkeit. Aber Reich Gottes passiert manuell. Gott will, dass du selbst deine eigene Meinung bildest, dich selbst entscheidest, dich selbst es erwählst. Wenn du krank bist, gehst zum Arzt, normal, anständig, richtig. Aber der Arzt verschreibt dir die Medikamente, die musst du selbst einnehmen und schlucken. Wir haben mal in Afrika, wir haben in unserer Gemeinde Medikamente gesammelt. Wir haben gedacht, wir müssen den Afrikanern helfen in Gottes Liebe und Gnade und Barmherzigkeit. Und wir haben auch geholfen. Und dann schreibt die Schwester, Bruder Matudis, du wirst nicht glauben, was die Leute bei uns in Schad machen. Die nehmen die Tabletten, sind dankbar für die Tabletten, dass wir dir gegeben haben. Die lutschen es ab. Und sobald das Bittere kommt, geben sie weiter. Und dann beschweren sich, die Medikamente funktionieren nicht, was sie da aus Deutschland schicken. Weißt du, wir möchten immer nur das Süße. Und wundern uns, das funktioniert nicht. Ach, die lieben Christen. Du musst selbst die Medikamente einnehmen. Wer gesund werden will, der muss selbst zum Arzt gehen. Der muss sich selbst operieren lassen. Der muss sich selbst behandeln lassen. In der Bibel heißt es, ist jemand krank, dann rufe die Ältesten der Gemeinde. Wenn ich von mir aus zu dir komme, wirst du nicht gesund. Aber wenn du so in Not bist und sagst, Pastor, komm ganz schnell sofort auf der Stelle. Ich werde sofort auch kommen. Und dann brauche ich gar nicht mehr mit dir beten. Du wirst schon allein, während ich bei dir in die Tür eintrete, wirst du gesund werden. Warum? Weil es muss von dir herauskommen. Dieses Bedürfnis muss von dir herauskommen. Die Not, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten. Sonst kannst du alles vergessen. Weißt du, wenn wir jetzt beten, ach ja, der Teufel betet auch. Rufe mich an. Rufe die Ältesten. Na, jemand muss selbst sich 7-mal im Jordan taufen. Kann nicht sagen, Kumpel, mach du das. Wer was von Gott haben will, muss selber kommen. Muss selber suchen. Gott vergewaltigt niemand und zwingt auch niemand zu etwas. Nur was du zulässt, wozu du ein grünes Licht dem Herrn gibst, das passiert nicht automatisch, manuell. Da musst du extra anklicken. An deinem Computer auch. Da wird dein Computer nicht programmiert. Glaub mir das. Kannst noch so viel rumdüfteln. Sie taten Buße und sie ließen sich taufen. Das war manuell. In Ephesus verbrannten sie selber die Bücher. Und raussortiert, das gehört nicht rein und 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 das. Ja, bis der ganze Haufen Schmutz- und Schundliteratur da war. Zauberbücher. Apostelgeschichte 19. Das ging nicht automatisch. Die Nachfolge Jesu ist eine manuelle Sache. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Manuel, jeder Einzelne ist ein offener Brief, ein lesbarer Brief Jesu Christi, gelesen von jedermann. Und die Leute beobachten, ob du handgeschrieben bist oder abgeschrieben bist, nur eine Kopie. Die lesen ganz genau, ist der echt oder ist nur eine Kopie? Weißt du, wenn du echt sein willst, wir müssen die Handschrift Gottes in unserem Leben tragen. Bei Gott zählt nur das, was persönlich ist, was aus dem Geist geboren ist, was der Herr nur dir allein offenbart hat, nur das. Darauf kommt es an. Du musst selber die Stimme Gottes hören. Wir werden jetzt, wenn Bruder Hedgecock kommt, genug davon hören. Ich will darüber nicht viel verlieren. Höre die Stimme des guten Hirten. Höre. Du musst hören lernen. Wie hört man? Ich will dir eine Wahrheit sagen. Ich habe mal etwas erlebt. Ich glaube, ich habe nicht gewusst, dass einem die Ohren so verstopft sind. Ich habe zwar jeden Tag meine Ohren geputzt mit Öl und Mattestäbchen und was weiß ich. Und dann gehe ich zum Arzt, lasse meine Ohren putzen, komme raus, denke, das gibt's doch nicht. Die Vögel, habe ich das noch nie gehört? Und der Arzt hat gesagt, der Fachmann muss die Ohren putzen und nicht nur mit Ohrstäbchen und Ölbissen und so weiter. Dann verschmutzt das noch mehr dein Ohr. Der hat mich so erschreckt. Zum Fachmann musst du gehen. Und die Frage ist, wann warst du das letzte Mal beim göttlichen Ohrenarzt, dass er dir da so einen Stopfsel rausgezogen hat? In aller Liebe. Du weißt gar nicht, was da alles drin ist. Und du wunderst dich, warum höre ich Stimmen? Warum deine Ohren sind nicht geputzt? Und dann hörst du teuflische Stimmen. Ungöttliche Stimmen. Oder missverstehst die Stimme Gottes. Gott greift in deine Geschichte hinein. Gott will das Beste für dein Leben. Wer auf Christus schaut, der wird nicht zuschanden. Deshalb geh zum himmlischen Arzt, zum himmlischen Ohrenarzt. Was sagt Jesus einmal? Kauf bei mir Augensalbe, dass du sehen möchtest. Dann wirst du merken, wie du wirklich bist. Du denkst, ich habe wunderbare Kleider. Und du kennst ja die Geschichte der Kaiser und seine Kleider. Da bildet sich was ein. Und so viele leben auch von der Einbildung. Weißt du, der Vater im Himmel möchte was Echtes, was Wahres uns geben. Und deshalb, er will, dass wir wahrhaftig werden. Dass wir im Geist und in der Wahrheit sind. Ein Pastor predigt, ein Evangelist irgendwo, ich glaube Heinrich Wither war es, also von dem habe ich das irgendwo gelesen, der predigt. Und dann kommt jemand nach der Predigt, nach dem Gottesdienst zu diesem Pastor und sagt, Pastor, ich würde gerne an Christus glauben, aber wegen den Christen kann ich nicht an Jesus glauben. Wenn ich so die Christen sehe, Land auf, Land ab, was weiß ich da, was die alle so gemacht haben, dann sagt der Pastor, ja, ist das wirklich der einzige Grund? Und der Mann sagt, ja. Dann nimmt der Pastor sein Notizbuch raus, dann machen wir es schriftlich hier fest. Und er zog sein Notizbuch raus und dann sagte ich, und wir machen eine Abmachung, und dann sagt er, ich schreibe jetzt auf und das behältst du, das schlägst du in deine Bibel rein oder in dein Testament, in dein Portemonnaie, wo auch immer. Ich bin deshalb kein Christ, weil einer, der vorgab, Christ zu sein, mich in einer geschäftlichen Angelegenheit übers Ohr gehauen hat. Und dann deinen Namen unterschreiben. Ich bin also kein Christ, nur weil mich irgendein Christ übers Ohr gehauen hat. Dann hat er das geschrieben. Ich sage, so, jetzt unterschreiben Sie bitte und legen Sie ins Portemonnaie diese Zettel. Und wenn Sie dann vor dem Richterstuhl Christi kommen und erscheinen, dann nehmen Sie diesen Zettel und sagen, ich habe an Ihren Sohn Jesus Christus nicht geglaubt, nur weil mich ein Christ übers Ohr gehauen hat und mich Probleme bereitet hat, geschäftliche Probleme und so weiter. Und geben Sie dem lieben Gott in Ihrer Gerichtsverhandlung diesen Zettel ab. Gemacht, getan. Der Mann geht nach Hause. Der Pastor ist kaum zu Hause, klingelt es an dem an der Tür. Und da kommt wieder der Mann von draußen und sagt, ich bringe Ihnen das Papier wieder zurück. Und er sagte, es wird wohl, also Entschuldigung, bei Gott im Himmel vor dem Richterstuhl nicht gelten. Ich bin nur wegen dem einen, der da mir so übers Ohr gehauen hat, jetzt, dass ich da ihren Sohn abgelehnt habe. Und es hat nicht gedauert, das hat der Fidier erzählt, nicht lange gedauert, der nahm noch Christus an meiner Haustür an. Weil es nicht ausreicht, sich zu entschuldigen, ich kann an Gott nicht glauben, weil ich die Katholiken sehe, wie die da vor der Mutter Maria knien, oder die Protestanten, wie sie nach Wittenberg pilgern, oder was weiß ich, die Pfingstler, Charismatiker, wie die sich auf den Boden wälzen. Nein, vergiss das alles, übersieh das alles, ignorier das alles. Alle Menschen enttäuschen einen. Sogar einer deiner besten Freunde wird dich enttäuschen. Josef wurde von seinen Geschwistern enttäuscht. Deine eigenen Kinder enttäuschen dich. Alle werden dich enttäuschen. Und damit kannst du nicht sagen, ja, das ist meine Entschuldigung. Bleibe nicht bei deinen Enttäuschungen stehen. Du kannst Gott nicht einmal sagen, ich glaube nicht an dir, weil mein Vater mich missbrauchte. Ich glaube nicht an dir, weil meine Mutter mich nicht wollte. Ich glaube nicht an dir, weil meine Geschwister böse waren. Guck mal, was die alles gemacht haben mit mir. Die haben mich alle in die Grube geworfen und mich nach Ägypten verkauft. Ich glaube an dir nicht, weil die mich benachteiligt haben alle und den bevorzugt haben. Ich will nicht glauben und dir dienen, weil die Gemeinde so komisch ist, voller Pharisäer und voller Heuchler, voller faulen Tomaten oder Christen und Egoisten. Weißt du, dir dienen, oh Gott, ja, das möchte ich, aber nicht der Gemeinde. Schau nicht auf die Pharisäer. Mach wieder Zöllner, Gott sei mir Sünder, gnädig und geh weiter. Und er ging gerechtfertigt von dannen, heißt es in meiner Bibel. Kümmere dich nicht um die Pharisäer. Hör nicht auf ihre Gebete, wie gut und wie edel sie sind und wie schlecht du dir vorkommst. Fürchte dich nicht vor ihren Gebeten. Weißt du, du hast von ihren Gebeten nichts. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden schenken. Lass dich von anderen nicht aufhalten. Du brauchst Jesus. Wir brauchen Jesus. Alle miteinander. Und da ist diese blutflüssige Frau in der Bibel, will auf diese Geschichte nicht mehr groß eingehen. Aber diese Frau sagt, wenn ich nur könnte, bei diesen dicken, fetten Leuten mit ihren Talare, wenn ich da nur könnte da durchkommen, wenn ich den Saum seines Kleides berühren könnte, ich würde gesund werden, wenn ich nur könnte. Und sie hat es gewagt, ohne Rücksicht auf Verluste. Wenn du Gott mehr gehorchst als deinen Vorurteilen, Meinungen, der Ansicht der Leute, der Tradition und so weiter, tu wirst durchkommen. Wenn ich nur könnte, und sie hat Jesus berührt. Und dann sagt Jesus, hier hat mich irgendjemand besonders berührt. Ja, Meister, die Leute drängeln alle. Die wollen dich alle berühren. Nein, hier hat mich jemand besonders berührt. Weißt du, und dann stehst du in der Ewigkeit eines Tages und dann wirst du nichts zu bereuen haben. Diene nicht den Menschen, diene Jesus. Wir haben ja gesungen, suche Jesus und sein Licht. Dann hast du richtig gelebt und recht gelebt. Dann wirst du nicht enttäuscht sein. Suche Jesus zu gefallen. Geh mit Jesus deinen Weg. Erwarte nichts von den Menschen. Und ich danke dem Fuchs, deinem Lehrer. Setz ganz unten an. Erwarte nichts von den Menschen. Erwarte nichts von der Gesellschaft. Erwarte nichts von der Politik. Erwarte nichts von der Gemeinde. Erwarte nichts von der Kirche. Ganz tief unten. Und wenn es dann doch noch mehr kommt, doch etwas Besseres, dann sag Halleluja. Das hat er nicht gesagt, weil er Atheist war. Aber irgendwas wird er gesagt haben, ich weiß es heute nicht mehr. Weißt du, dann stehst du über deine Enttäuschungen, wenn du ganz tief unten angesetzt hast. Für viele Konflikte in unserem Leben kannst du nichts dafür, die Stürme kommen. Aber du weißt eines, der Herr ist bei mir, der Herr wird mich nicht verlassen und ich halte mich an Jesus. Und du wirst überleben. Halleluja. Noch ganz schnell, Jeremia 1, Vers 5. Schon ehe ich dich ins Leben rief, habe ich dich oder habe ich einen Plan für dich gehabt. Als du noch nicht einmal geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dein Leben gelegt. Denn zum Propheten der Völker, Jeremia, das bist du auch, habe ich dich bestimmt. Und ich werde natürlich als Prophet Jeremia hier ab. Ach Herr und Gott, ich kann doch nicht reden. Ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete zu mir und sprach, sag nicht, ich bin zu jung. Gehe, wohin ich dich sende und verkündige, was ich dir auftrage. Dir, nicht den anderen. Dir. Lass dich nicht durch irgendjemand da einschüchtern, beängstigen. Ja, guck mal, der alte Herr, der alte Mann, die alte Frau, die Studierten, die Gebildeten, die Intelligenten, die so aus dem Ärmel schütteln. Vergiss es. Gott hat dir einen Platz gegeben und den sollst du einnehmen. Und für dich gibt es keinen Ersatz. Für dich gibt es keinen Ersatz. Halleluja. Ach, die lieben Christen, lass doch. Du bist ein Original. Halte dich nicht auf an Menschen, an faulen Früchten. Es gibt genug faule Früchte. Lass es. Distanziere dich von den faulen Früchten und sei eine gute Frucht, eine reife Frucht, eine süße Frucht. Halleluja. Gott möge uns segnen. Vater, ich danke dir, dass wir so stark sind, dass wir so stark sein dürfen. Nicht von uns, nicht aus unserer Kraft, sondern durch deine Gnade, Herr, dass du uns gewollt hast vor Grundlegung der Welt wie diesen Jeremia. Und wir haben keine Entschuldigung, keine Ausrede. Herr, du hast uns gerufen und uns einen Auftrag gegeben, auch hier in Berlin oder jeden Einzelnen, wo er auch steht, Herr Jesus. Wir dürfen dir dienen und für dich da sein. Vater, in Jesu Namen. Und segne alle, die dein Wort gehört haben und es verstanden haben. Herr Jesus, ich bitte um Gnade. Herr, öffne unser Verständnis für dein Wort, für dieses Einmalige, dass wir einmalig was Besonderes sind. Halleluja, dass für uns gar keinen Ersatz gibt, dass du uns gewollt hast, Herr Jesus. Danke dir dafür. Amen.